Stufen der Erkenntnis. Es steht geschrieben, die Kerze des Lebens ist die Seele des Menschen. So wie es über die Kerze einen Schein gibt, genauso gibt es über unserem Körper den Schöpfer. Genauso wie sich die Kerze hier auflöst, stirbt auch unser Körper und das, was übrig bleibt, bleibt nur noch das Licht übrig. Es gab auch hier Menschen, die sich um die anderen Menschen gekümmert haben. Und deshalb kommen wir zu diesem Platz, zünden Kerzen an, möchten uns mit denen Seelen verbinden, die sich hier befinden, damit sich ihre Seelen und unsere Seelen in der Welt miteinander verbinden und in die Welt Licht über unseren Körper bringen. Du weißt, alles ist vorherbestimmt. Du kannst nicht kommen. Dein Punkt im Herzen bestimmt, was der Mensch macht. Der Punkt richtet den Menschen genau auf seinen zentralen Punkt aus, wo er in der Schöpfung sein muss. Es gibt keine Möglichkeit, von dort zu fliehen. Es gibt Menschen, die das versuchen, die sich anstrengen, quasi. Aber sie haben keinen Erfolg darin. Im Endeffekt ist das spirituelle Potenzial, welches im Menschen des Menschen ist, diese innere Kraft, dieser Punkt richtet den Menschen genau zu jenem Platz aus, wo er den Punkt entwickeln kann. Dort, wo der Mensch spürt, dass er zu Hause ist. Zu Hause, das bedeutet, im Endeffekt gelangt er durch eine Entwicklung zu jener Quelle, woher dieser Punkt abgestiegen ist. Von den sämtlichen Stufen der Welten, von dem Schöpfer, gelangt eben zurück zum Schöpfer, zu jenem Punkt von oben. Wir sind doch damit Roboter. Klar, wir sind Roboter. Wir haben da absolut keine freie Wahl. Die einzige Wahl liegt eigentlich darin, uns darin zu festigen, auf dem Weg, und eine Gruppe zu schaffen, die uns in der Geschwindigkeit hier unterstützt. Wir können innerhalb von einer Generation, im Laufe von 20, 30 Jahren, können wir auch ohne der, ist es auch unter, ist auch ohne der, können wir im Laufe von 20, 30 Jahren spirituelle Erkenntnisse erlangen? Und wozu sollen wir Jahrtausende durchleben oder Reinkarnationen? Eine starke Gruppe, ein spirituelles Konstrukt, wenn sich alle miteinander so verbinden, geben sie einen großen Anstoß, den Punkt im Herzen, ein Streben. Und der Mensch gelangt zum Schöpfungsgedanken im Laufe von einigen Jahren. Zwei Verlangen. Dass es dem Menschen schwer im Leben ist, ist verständlich. Im Besonderen, wenn der Mensch zwei Verlangen hat. Der Körper möchte physische Genüsse, Geld, Macht, Wissen, Wissenschaft. Und auf der anderen Seite hat der Mensch einen Punkt im Herzen, der Spiritualität fordert. Und der Mensch zerreißt praktisch zwischen diesen beiden Verlangen. Und diese Verlangen sind entgegengesetzt. Muss ich meine Arbeit lassen? Nein. Du darfst deine Arbeit nicht verlangen. Jeder muss gerade dort, wo er sich befindet, wenn das eine reine Arbeit ist, muss er all das praktizieren, was er gemacht hat, und sein spirituelles Potenzial ausnützen. Es ist bekannt, dass die Kabbalisten verheiratet sein müssen, Kinder haben müssen, arbeiten müssen, mit dieser Welt verbunden sein müssen. Dadurch korrigieren wir die Welt, dadurch wirken wir auf die Welt und dadurch helfen wir der Welt, zu der Korrektur zu gelangen. Das bedeutet, Menschen, die wirklich Licht in diese Welt bringen und den Schöpfungsplan, ich würde sagen, das ist eine Methode, um zum Ziel zu gelangen, zum Schöpfungsgedanken zu gelangen. Diese Menschen müssen mit sämtlichen Prozessen der Welt verbunden sein. Und deshalb darf man nicht von der Arbeit fliehen. Man darf die Arbeit nicht niederlegen. Man muss einfach durch sämtliche Handlungen des Menschen die höheren Aufgaben, spirituellen Aufgaben erfüllen. Das bedeutet, das Innerliche und das Äußerliche muss gleich bleiben. Der Mensch muss arbeiten. Aber durch seine Arbeit muss er diese spirituelle Linie aufrechterhalten, die aus seinem Herzen entsteht. Der Grund für das Leiden. Alle leiden. Alle befinden sich in unangenehmen Gefühlen. Die gesamte Menschheitsgeschichte ist ein großes Leiden. Und du in deinen Aufgaben musst den Menschen praktisch erzählen und erklären, dass es einen Grund für das Leid gibt. Und dieser Grund ist einfach, weil der Mensch nicht auf seinen Punkt im Herzen hört. Wenn er auf seinen Punkt im Herzen hören würde, so würde ihn dieser Punkt zum richtigen Platz bringen, zur Beschäftigung mit seiner Innerlichkeit. Der Mensch würde zu einem Zustand gelangen, wo seine seelische Entwicklung das Wichtigste für ihn im Leben ist. Und ganz egal, womit er sich beschäftigt, ganz egal, welche Arbeit er hat, ganz egal, was seine Umgebung ist, sondern das wichtigste Grundprinzip seines Lebens würde sich ändern. Er würde nicht nur genauso wie jetzt zu Genüssen nach Geld, Macht, Wissen oder nach physischen Sachen streben, beziehungsweise nach Spiritualität, die du in deinen Theatern hast, unter Anführungszeichen. Er würde dorthin streben, was sein Herz fordert, und er würde zu Genüssen streben, die über diesem Leben sind. Welche Genüsse? Entwicklung, das ist die Entwicklung der Seele. Du weißt doch, womit wir uns beschäftigen. Der Zohar schreibt, dass der Grund für die Leiden des Menschen nur darin liegt, dass er auf seinen Körper hört und nicht auf seinen innersten Punkt im Herzen. Wenn der Mensch nur ein wenig hören würde, was in seinem Innersten ist, so würde sein Leben eine komplett andere Färbung bekommen. Dieser Punkt kann von dem Menschen fordern, dass er sich auf die innerste Entwicklung konzentriert. Der Mensch würde zu besonderen Büchern hinstreben, zu einem besonderen Platz, dort, wo sich Menschen versammeln, die sich ebenfalls mit dieser inneren Entwicklung beschäftigen und mit der seelischen Entwicklung. Die Seele des Menschen strebt dahin, die höhere Welt zu erkennen. Dorthin, wo wir herabgestiegen sind. Dorthin, wo wir eigentlich zurückkehren, wenn wir dieses Leben hier beenden. Also das heißt, die Seele strebt zu ihrer Quelle. Der Mensch muss, während er in diesem Leben ist, muss er zu jenem Platz zurückkehren, wo er vor seiner Geburt war. Woher kommt er? Zur spirituellen Welt, zur Quelle seiner Seele. Hagoral, das Schicksal. Ich kann mich erinnern, wie das mit mir geschehen ist. Bei mir war alles gut. Ich habe alles gehabt. Ich hatte einen guten Beruf. Ich hatte ein Haus. Ich habe einfach alles gehabt. Ich habe in Rehovot gelebt und ich habe gefühlt, dass ich nicht in der Lage bin, zu sitzen und das Leben so fortzusetzen wie gestern. Bis zu so einem Ausmaß ist ein innerer Antrieb gekommen. Das war am Abend, im Winter. Es hat geregnet. Es war kalt. Es war im Winter und ich habe gespürt, ich muss nach etwas suchen. Das war so 7, 8 Uhr im Winter. Ein unangenehmer Zustand. Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren. Auf dem Weg habe ich mir überlegt, werde ich den Platz finden? Wohin treibt mich mein Herz an? Das war so ein innerer Ansporn, den ich nicht erklären konnte. Auch zuvor hatte ich in meinem Leben hier und da Gefühle, wo ich in Leere lebe, aber nicht so sehr. Und deshalb bin ich nach Bnei Brak gefahren. Zuvor hatte ich ein, zweimal die Möglichkeit, dort zu sein. Ich bin hierher gekommen, es war Winter, es hat geregnet, es war kalt. Und ich bin hier zu der Straßenecke gekommen und ich habe nicht gewusst, wohin ich fahren soll und was ich tun soll. Also mache ich das Fenster auf und frage einen Menschen, der an der Ampel steht, sag mir, wo lernt man hier Kabbalah? Und er war quasi bereit dazu und sagt mir, weißt du was, fahr nach links, fahr zu dem Hain. Und dort siehst du eine Synagoge und dort lernt man Kabbalah. Ich mache genau das, was er mir sagt, gelange zu einem dunklen Gebäude, gehe in ein Zimmer hinein und sehe, dort sitzen 5, 6 alte Leute und die lernen irgendetwas aus den Büchern. Ich habe die Leute gefragt, ich habe gehört, dass man hier Kabbalah lernt. Ist das möglich? Und der alte Mann, der am Kopf des Tisches gesessen ist, hat gesagt, ja, du kannst dich hinsetzen. Und ich setze mich also hin. Ich verstehe kein einziges Wort. Die Lehre ist in Aramäisch, das Buch Zohar. Nachdem 5, 7, 10 Minuten vergangen sind, ist der Unterricht zu Ende gegangen und derjenige, der am Kopf des Tisches gesessen ist, hat mich zu sich gerufen, hat mich gefragt, na, wie geht's dir? Wie heißt du? Ich habe gesagt, ich bin der und jener, komme aus Rehovot und ich suche nach einem Platz, wo ich lernen kann. Ich weiß zwar nicht, was Kabbalah ist, ich weiß es nicht ganz genau, aber es zieht mich an. Er hat gesagt, okay, hinterlass deine Nummer und wir werden dich anrufen. Und wirklich, am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, komm zum Lernen. Und ich habe gezweifelt. Ich habe dort 5, 6 alte Leute gesehen, wirklich alte Leute, so im Alter von 70, 80 Jahren war. Was soll ich mit ihnen machen? Ich war 30 Jahre alt. Circa 33 Jahre alt. Also bin ich trotzdem hingefahren. Und als ich zum ersten Unterricht gekommen bin, wurde einer von ihnen beauftragt, mich zu lernen. Und er hat sich hingesetzt und gesagt, komm, lernen wir etwas. Er hat ein Buch geöffnet und hat zu lesen begonnen und hat begonnen, langsam zu erklären. Nach 5 Minuten habe ich bereits gewusst, dass das mein Platz ist. Ich habe entsprechend meinem Gefühl im Herzen gespürt, dass ich hier nicht mehr weggehen kann. Ich habe verstanden, dass es im Leben außerdem nichts gibt und dass die ganze Welt und alles, was in der Menschheit geschieht, eigentlich nur geschaffen wurde, um sich über diese Handlung, über diesen inneren Punkt zu kleiden. Es beginnen Fragen aufzutauchen, gemeinsam mit den Antworten. Alle Fragen, die ich mir im Laufe meines gesamten Lebens gefragt habe, gestellt habe, und sogar nicht nur in diesem Leben, sogar in den vorhergehenden Reinkarnationen, wie ich das jetzt verstehe, all das beginnt klar zu werden. Du beginnst zu verstehen, warum du lebst, wie die Welt aufgebaut ist, wie das System funktioniert. Und mein Beruf ist ein wissenschaftlicher Beruf. Ich beginne Antworten zu bekommen über das, was ich mich gefragt habe. Im Laufe von 15 Jahren und was mir die Wissenschaft nicht beantworten konnte. Alles, was in meiner Umgebung ist, wenn ich irgendeine Erscheinung sehe, so sehe ich, wie das von oben herabsteigt, wie das hier eine Antwort bekommt. Ich weiß, durch welche Handlung man darauf wirken kann, zum Guten, und Gott behüte auch zum Negativen. Das Buch eröffnet mir die Möglichkeit, wirklich vollkommen der Herr über mein Leben zu sein. Also habe ich fortgesetzt. Nochmals und nochmals. Am Anfang war das nur zweimal in der Woche. Danach habe ich begonnen, jeden Abend zu kommen. Danach habe ich begonnen, sogar in der Früh zu kommen. Bis nach 2 Jahren. Zuvor hat man mir das nicht erlaubt. Aber bis ich nach 2 Jahren hierher übersiedelt bin und in ihrer Nähe gewohnt haben. Ich konnte einfach nicht loslassen davon. Dieser alte Mann, ihr Führer, ihr Leiter, wurde zu meinem Rav, danach wurde er zu meinem Rebbe. Das bedeutet der Große, ein großer Lehrer für mich. Ich habe begonnen, die ganze Zeit neben ihm zu sein, mit ihm verbunden zu sein im Laufe des ganzen Tages. Und so langsam erscheint mir, dass ich von ihm das aufgesaugt habe, was ich konnte. Amore, der Lehrer. In letzter Zeit nähert sich unsere Welt zu unangenehmen Zuständen, zu bitteren Zuständen an. Jeder fühlt sich bedrückt, jeder spürt die Geschwindigkeit des Lebens und sieht eigentlich keine Lösung. Der Raff hat sich sehr darum gesorgt, wie man den Weg der Welt versüßen kann, wie man die Welt zu einem schnelleren, angenehmeren Zustand zu Gmar Tikkun bringen kann. Wir gelangen dazu, aber momentan nur durchs Leiden. Und er hat sein ganzes Leben dafür angestrengt, um uns den Weg der Tora zu zeigen, wie man in einer Versüßung zu solchen Zuständen gelangen kann, dass es keine Kriege gibt, damit keine harten, schweren Sachen auf den Menschen in seinem Leben anlasten, sondern dass es nur ein spirituelles Streben gibt, um aus diesen Zuständen herauszutreten. Und nicht, dass der Mensch irgendeinen Druck, also materiellen, physischen Druck braucht, um von dem materiellen Leben zu fliehen. Und diesen Platz hat er ganz besonders ausgesucht, wo er eigentlich in einer spirituellen Art und Weise die Welt gelenkt hat. Er hat quasi das Licht hier ausgeschüttet und das höhere Licht in die Welt gekleidet. Und auch hier, auch jetzt spüre ich, dass von oben Lichter hierher kommen und dass dies praktisch ein Zentrum ist, wo das Licht sich von hier in die ganze Welt verbreitet. Das sind keine fantastischen Sachen, sondern das kann jeder Mensch ganz einfach spüren. Jemand, der es nicht spürt, spürt es halt nicht. Aber bloß, wir müssen derjenige, der daran glaubt, soll daran glauben, aber ich sehe und weiß, dass mein Rav der letzte Mohikaner war. Er war der letzte Kabbalist, der auf der Größe war von Rabbi Shimon Bar Yochai, Ari und Bala Sulam. Er hat von ihnen die theoretische Methode angenommen, die die Massen eigentlich nicht verwendet haben, hat diese Methode verarbeitet, in so eine Methode, dass das Menschenmassen verwenden können. Und bis jetzt ist kein anderer Kabbalist in der Welt so aufgestanden wäre. Und ich glaube, dass bis zum Messias, bis zum Gmar Tikkun, kein anderer Kabbalist wieder sein wird, der den Menschenseelen in so einfacher Weise das Ganze erklären wird. Es wird Menschen geben, die die ganze Bevölkerung hinter sich ziehen können. Aber der Baal HaSulam schreibt davon in dem Vorwort zu Talmud Sarasferot, wenn jeder ein Kabbalist sein wird, an der Spitze der Welt und andere Teilchen, Menschenteile mit sich zieht, so wird die ganze Welt einfach zum Gmar Tikkun gelangen können. Aber jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen in einer sehr unangenehmen Art und Weise. Du kannst hier eigentlich nicht erzählen und erklären, wie viel Licht es hier gibt und wie sich dieses Licht danach in die ganze Welt verbreitet, wirklich in Wellen, durch ganz Israel. Was haben wir hier getan? Hier ist ein Tisch gestanden mit Sesseln. Also, Rav ist von einer Seite gesessen, ich bin von der anderen Seite gesessen und wir sind hier gesessen. Hier gab es praktisch einen Teekocher und Tassen. Ich habe ihm Kaffee gemacht, habe ihm Kaffee serviert und wir sind hier an dem Tisch Stunden gesessen. Was bedeutet Stunden? 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, ohne aufzustehen. Außer dass ich aufstehe, Kaffee mache und dass wir uns wieder hinsetzen und wieder in der Lehre vertieft sind. Die Lehre war in ganz besonderen, das waren ganz besondere Teile, die nicht alle gelernt haben. Das war das Buch Zohar, der erste Teil, die Einleitung zum Buch Zohar oder Beit Shara Kavanot oder der 16. Teil von Talmud Sarasferot. Manchmal hat er den Agra genommen oder Safra Deznauta, um die gesamte Kabbalah zu vereinen und mich zu erheben. Der Rebbe war ein Rabash war ein einfacher Mensch. Er hat das gesamte Wissen in sich vereinigt. Du konntest mit ihm über alles sprechen. Er hat zwar die Sprachen der einzelnen Wissenschaften nicht gekonnt, aber das Wesen der Wissenschaft, die Wurzeln, das hat er beherrscht. Deshalb konnte er mit jemandem ganz normal sprechen. Wenn man eine gemeinsame Sprache mit ihm gefunden hat, dann konnte man sich endlos mit ihm untersprechen. Er war für mich wirklich wie ein Freund. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal wütend war auf ihn und sogar weggelaufen bin. Und dass er in der Mitte der Synagoge gestanden ist und nachgesagt hat, so verlässt man einen Freund. Und nachdem er mir das praktisch dann erzählt hat, habe ich mich so beschämt gefühlt, weil er dadurch eigentlich seine Nähe enthüllt hat. Aber eigentlich habe ich mich zu ihm wie zu einem Rav verhalten. Aber das sind zwei Sachen, die nicht entgegengesetzt sind, aber doch zwei unterschiedliche Sachen sind. Für mich war es wichtig. Also ich habe mich auch zu ihm als Kranken verhalten. Und ich habe ihn zu ihm physisch als Kranken verhalten. Das war im Materiellen und im Spirituellen war er mein Rav, der einzige Lehrer. Und der er es auch heute ist. Ich spüre auch heute, dass er uns lenkt. Und nur in seinem Verdienst gelangen wir, wenn wir ein neues spirituelles Gefühl haben, spirituelle Erkenntnis, dann ist das nur sein Verdienst. Ich spüre wirklich, dass er uns anzieht, dass wenn es eine spirituelle Annäherung gibt, so spüre ich eigentlich darin die Hand des Rav. Hier war sein Bett. Er ist hier, hat hier geschlafen. Wir sind hierher gekommen. Ich habe das Bettzeug ausgetauscht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied zuerst ist nicht, dass die Verbindung fehlt. Nein, wenn es eine spirituelle Verbindung zwischen den Seelen gibt, so ist die physische Verbindung, also zwischen den Körpern, also ich würde sagen, er fehlt mir physisch, spirituell nicht. Spirituell kann man sich entwickeln, man kann lernen, man kann ihn fragen, man kann auch eine Antwort bekommen. Das Problem liegt darin, dass die physische Anwesenheit eine zusätzliche Fülle bringt. Warum befinden wir uns im Körper und nicht nur in der Seele? Als Seele. Warum existieren wir nicht als Seele? Wenn wir es gibt offenbar keine Notwendigkeit dafür. Ich kann das nicht kurz erklären, in aller Kürze erklären, aber wenn wir erfassen würden, dass sich dieser Mensch auch jetzt materialisieren würde und unter uns leben würde, so würden wir irrsinnige Sachen erfassen und auch die ganze Welt. Und momentan müssen wir halt so gehen, was wir haben. Und das, was er uns eigentlich übrig gelassen hat, das reicht wirklich vollkommen aus. Wir können uns über nichts beschweren. Der Weg, den er uns vorgegeben hat, ist praktisch schon vorhergegangen. Und das, was Rabbi Shimon und der Ari und Bala Sulam nicht fertig gemacht hat, das heißt, die Kabbalah für die Menschenmassen vorzubereiten, das ist das, was er getan hat. Und jeder muss diesen Weg eigentlich gehen. Jeder Einzelne. In den nächsten 2 Monaten werden wir die Schriften von Rabash herausbringen, also jene Artikel, die er im Laufe von 6 Jahren, in seinen letzten 6 Jahren für uns geschrieben hat. Ich habe ihm gebeten, er möge das für uns schreiben, weil ich die Gruppe, die er mir gegeben hat, nicht führen konnte. Also vor jedem Zusammentreffen mit der Gruppe habe ich ihn gebeten, er soll mir etwas vorbereiten, ein paar Worte aufschreiben, damit ich etwas vortragen kann. Und so hat er mir einen Brief, einen Zettel nach dem anderen geschrieben und langsam sind das Artikel geworden, die er mir jede Woche geschrieben hat. Und heute sind das 300 Artikel, mehr als 300 Artikel, über 1800 Seiten. Und da ist jede spirituelle Stufe, die der Mensch, die jede Seele eigentlich durchwandert. Und das ist, wenn wir auch nur dorthin streben würden, das richtig zu begreifen, dann würden wir uns in die Spiritualität erheben. Ich hoffe, dass dieser Platz hier wirklich für längere Zeit leer bleibt. Denn die Seelen passen darauf auf. Und es genügt, dass wir einmal jedes Halbjahr hierher kommen. Und es ist schade, dass unsere Kamera, genauso wie es Kameras gibt, die Röntgenstrahlen aufnehmen können, schade, dass unsere Kamera nicht diese Lichtwellen aufnehmen kann. Also würdest du sehen, wie von hier wirklich das Licht in die ganze Welt ausströmt. Dieser Mensch hat im Laufe von... Dieser Platz wird im Laufe der nächsten Jahre wichtiger und wichtiger für die ganze Welt, denn der Zohar und die Schriften von Bala Sulam sind nicht offen für die ganze Welt, aber seine Schriften sind wirklich wichtig für die ganze Welt. Wie man jeden kleinsten Schritt zu machen hat und in die spirituelle Welt einzudringen, das kann man eigentlich gerade durch seine Artikel. Es steht geschrieben, dass die spirituelle Erhebung, also der Austritt aus dieser Welt in die höhere Welt, eigentlich nur durch ein Mittel gemacht wird. Der Höhere gibt dir praktisch eine Hand. Du hältst dich an diese Hand und erhebst dich praktisch in die höhere Welt. Und dazu steht geschrieben, braucht man 3 Bedingungen. Welt, Jahr und Seele. Man braucht einen gewissen Platz, eine bestimmte Seele zu einer bestimmten Zeit. Wir befinden uns in einer bestimmten Zeit. Das ist der bestimmte Ort und die Seele, die besondere Seele, das ist seine Seele. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit von Pesach. Wenn man weiß, wohin man strebt und woran man sich halten soll, so streckt er sofort die Hand aus und zieht einen hinauf. So habe ich mich zum Bett angenähert und habe ihn aufgeweckt. Aderech, der Weg. Unsere Welt gleicht der spirituellen Welt, weil sie genau entsprechend dem richtigen Schema aufgebaut ist, jenen Teilchen, überen Teilchen. Und all das, was in den spirituellen Welten ist, die Kräfte, die existieren, wirken auch in dieser Welt, wirklich wie eine Wurzel und ein Zweig. Und in jedem Platz in dieser Welt wirken andere Kräfte. Und wir fahren zu jenen Plätzen, dort wo wirklich große Kabbalisten sind, wo es große spirituelle Kräfte gibt, um von ihnen das zu bekommen, was sie uns gelassen hat, haben. Wir möchten uns ihnen annähern, wir möchten uns ihnen angleichen. Und deshalb fahren wir einmal alle paar Monate, spüren wir alle paar Monate die Notwendigkeit, zu ihnen zu fahren. Und dies hilft uns in den Korrekturen. Also wir können mit ihnen eine Verbindung aufbauen. Im Besonderen, weil wir an diesen Plätzen, an den Grabstätten von ihnen sind, haben wir eine spezielle Methode, um uns mit ihnen zu verbinden. Und im Besonderen, wenn wir uns in einer Gruppe verbinden, wenn wir all unsere Verlangen miteinander versammeln, zu Korrekturen in eine Richtung, so ist es klar, dass sie auf uns wirken. Und der Baal HaSulam schreibt, dass es Menschen gibt, die einen Anstoß haben, ins Ausland zu fahren und die nicht hier in Israel sein können. Und das ist deshalb, weil diese Kräfte, die auf sie wirken, sie sind nicht in der Lage, um in Israel zu bleiben. Und diese Disbalance wirft diese Menschen außerhalb des Landes hinaus. Und jene Menschen, die sich zur Spiritualität angezogen fühlen, werden von Israel angezogen. Und sie können sich nirgendwo in der Welt gut fühlen, außer hier in Israel. Und deshalb gibt es auch hier in Israel besondere Plätze, dort wo es Kabbalisten gab, Safed, Meron, Idr Araba. Dort spüren wir eigentlich, dass wir alle paar Monate an diesen Plätzen anwesend sein müssen und uns mit den Kabbalisten verbinden müssen, die einst an diesen Plätzen gewirkt haben. Zwischen Leben und Tod. Eine Grabstätte, also ein Friedhof ist eigentlich ein Friedhof für Körper, aber dort ist eine Lebensstätte für Seelen. In dem Ausmaß, in dem man sie austritt als Seele von einem Körper und spürt man ein unbegrenztes Leben. Und deshalb gibt es im Zohar eine ganz besondere Artikel zwischen der Gebärmutter, ein Vergleich zwischen Gebärmutter und Friedhof. Und das ist der Vergleich zwischen dem Verlangen zu empfangen und dem Verlangen zu geben. Also ist es abhängig davon, was ein Mensch dort spürt. Wenn ein Mensch über sein körperliches Leben, an sein körperliches denkt, ist das klarerweise für ihn ein Tod. Aber wenn er nur über seine spirituelle Entwicklung denkt, so ist das für ihn der Lebensplatz. Kli Shalem. Vollständiges Kli. Warum fahren wir immer gemeinsam? Weil eine Kraft sehr klein ist. Wenn wir uns miteinander verbinden, versammeln und wenn wir wissen, wie wir uns zu einem Parazuf miteinander verbinden können, also ein geschlossenes System, spirituelles System, so können wir diese spirituelle Fühle aufnehmen, die spirituelle Kraft, diese Energie in einer vollkommenen Art und Weise, damit sie uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Und so hilft uns so ein Besuch, gibt uns eine Kraft für einige Monate. Und außerdem fahren wir zum Baal HaSulam, zu Rabash. Wir fahren zu einigen Plätzen in Israel, dort wo diese spirituellen Kräfte sind. Und diese Verbindung, die wir mit ihnen haben, die erhebt uns. Die Gruppe, die hier ist, ist wie eine Konzentration von Kräften für einige Monate. Es ist wirklich eine Aufnahmekraft. Praktisch ein Gefäß zur Aufnahme der spirituellen Kräfte. Und die Kabbalisten haben im Besonderen darüber geschrieben, wie man diese Verbindung untereinander schaffen muss. Meine Schüler, das ist jene Ansammlung der Seelen, in denen wir die spirituelle Enthüllung bekommen. Ich entwickle dieses Kli und mache eine Verbindung, schaffe eine Verbindung zwischen ihnen und der Quelle, zwischen jeder einzelnen Seele, die in jedem Schüler ist. Und damit im Laufe der nächsten paar Jahre, damit sich jeder entwickelt und in einer individuellen, persönlichen Art und Weise sich mit dem Schöpfer verbinden kann. Und jeder Schüler ist eigentlich wie mein Sohn, den ich erziehe, den ich erwachsen lasse. Das ist eigentlich mein Ich, das ist meine ganze Hoffnung. Sämtliche Methoden, die ich von meinem Rav bekommen habe, der eigentlich mein spiritueller Vater ist, so übermittle ich das an meine Schüler. Die Verbindung ist so eine, die eigentlich keine Verbindung in dieser Welt hat, die keine Beispiele in dieser Welt hat, denn das ist eine ewige Verbindung. Mit so einer Methode und so einem Platz, welche sich unendlich hinweg erstreckt, losgelöst von Zeit und Ort. Wir haben absolut keine Worte darüber, über diesen Begriff, eine Gruppe, ein Rav. Ha'idra Rabba, die Idra Rabba, die große Versammlung. Wir befinden uns hier an einem Platz, dort wo die Gruppe von Idra Rabba gesessen ist. Die Gruppe von Rabbi Shimon Bar Yochai, die hier gesessen ist und über den Zohar geschrieben hat. Rabbi Shimon hat gesprochen, Rabbi Abba hat geschrieben und das, was wir hier halten, das ist von ihnen entstanden. An jedem Platz in der Welt, außer hier, gab es Kriege, Morde, Streitereien. Und hier sind Menschen gesessen, die über die Welt, über die zukünftige Welt geurteilt haben und geschrieben haben. Sie haben in einer verhüllten Art und Weise über die Zukunft geschrieben. Die Menschheit heute möchte wissen, was geschrieben steht. Und der Nostradamus hat in verhüllter Art und Weise geschrieben. Aber hier im Buch Zohar steht eigentlich alles darüber geschrieben. Wir müssen nur ein bisschen darüber lernen, wie wir den Schlüssel dazu bekommen und zu einem Zustand gelangen, wo dieses Buch, wo sämtliche höheren Lichter sich uns enthüllen und wir zur Korrektur gelangen, zu vollkommen guten Sachen.